Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in einem Waisenhaus im 19. Jahrhundert wurde eine Weihnachtsfeier organisiert. Nun ging es ans Austeilen der Geschenke. Da gab es eine gut gekleidete Dame. Sie kam in den Raum hinein. Sie hatte einen großen, eleganten Koffer bei sich, aus dem schön verpackte Geschenke hervorschauten, verlockend anzusehen. Außerdem kam auch ein großer, grober Bauersknecht herein, der einen alten, derben Korb bei sich trug. Auch hier schauten Geschenkkartons heraus, aber diese waren mit zerrissenem alten Papier umgeben und mit groben Kordeln einfach so verschnürt. Nun durfte sich jedes Kind aussuchen, von welchem der beiden Gäste es ein Päckchen haben wollte. Natürlich liefen fast alle Kinder zu dieser vornehmen Dame und holten sich eins der hübsch eingepackten Päckchen heraus. Nur ein Kind kam auf die Idee, sich aus dem alten Korb des Bauernknechts ein Päckchen zu holen. Als es dann schließlich ans Auspacken ging und die schmuckvollen Gold- und Silberpapiere entfernt worden waren, war die Enttäuschung der Kinder groß. In einer der Schachteln war etwa Sand drin, in einer anderen ein Holzstück oder in einer weiteren ein paar Steine, also alles nur wertloses Zeug. Als aber das Kind seine Schachtel aufmachte, die es bei diesem Bauersknecht geholt hatte, und die zunächst ganz unansehnlich ausgesehen hatte, da kam ein paar nagelneue Schuhe zum Vorschein. Und die Kinder konnten so etwas doch wirklich brauchen damals. Nie haben diese Kinder dieses Erlebnis vergessen. Es war gewiss ein drastisches Erziehungsmittel mit einer Pädagogik, die wir heute vielleicht auch mit Recht nicht mehr für richtig halten. Doch bei den Kindern damals hat diese Methode gewirkt. Sie haben gemerkt, was ihnen ihr Erzieher damit sagen wollte. In einer ganz unscheinbaren Verpackung kann das Allerbeste, das Allerschönste, das Allerwichtigste verborgen sein, während ein äußerer Glanz noch keinen guten Inhalt verheißt. Vom äußeren Schein kann man also noch lange nicht auf das innere Sein schließen. Wir leben heute im Zeitalter des Designs. Wir möchten alle gut aussehen. Das äußere Schein, das äußere Wirken, das ist uns wichtig. Nie hat die Werbung mehr Geld ausgegeben als heute für, ich sage jetzt einfach mal, Kosmetika, für Kleidung, für alle möglichen Dinge des äußeren Scheinens, des äußeren Aussehens. Vor kurzem habe ich eine Sendung gesehen, da war ich ganz entsetzt, aber in der Tat gibt es so etwas, dass junge Mädchen, 12, 13, 14-Jährige, sich von ihren Eltern zu Weihnachten wünschen, eine Schönheitsoperation. Das heißt, die bekommen zu Weihnachten eine Schönheitsoperation geschenkt und werden dann, meinetwegen, bekommen eine schönere Nase oder ein schöneres Kinn oder schönere Brüste oder was auch immer. Wir leben im Zeitalter des Designs, im Zeitalter des äußeren Scheinens. Und mal Hand aufs Herz, machen wir es nicht alle fast genauso wie die Mehrheit dieser Kinder damals? Freilich, wir strecken uns aus nach dem, was von außen gut aussieht, was etwas hermacht. Das gefällige äußere Erscheinungsbild eines Menschen oder einer Sache spricht uns doch meistens viel schneller an, als das, was innen drin ist und wenn es da noch so leer und finster aussieht. Gott hat es an Weihnachten genau andersherum gemacht. Ganz genau andersherum. Da sah von außen nichts nach Glanz und Würde aus. Kein Design. Jesus sah nicht nach göttlicher Herkunft aus. Noch viel weniger die Behausung und die Verhältnisse, wo er geboren wurde. In so primitiven Verhältnissen würde kein Mensch Gott erwarten. Und es ist bis heute ein Anstoß, vor allen Dingen für unsere muslimischen Mitmenschen. Ein Anstoß, dass sie sagen, Gott als kleines Kind, Gott in einem Stall, völlig ausgeschlossen. Unglaublich, kann nicht sein. Natürlich sind uns solche einfachen Verhältnisse nicht unbekannt. Man begegnet ihnen ja überall in der Welt, wenn auch nicht unbedingt in unserer eigenen Lebenswelt. Wenn wir nach Afrika kommen, nach Asien, Südamerika, da werden heute noch Kinder so oder vielleicht noch einfacher, noch primitiver zur Welt gebracht. Und etwas Einfaches, Armseliges, das wir kennen, das nach unseren bisherigen Erfahrungen nichts Besonderes oder Geheimnisvolles bergen kann, kann auch nicht viel wert sein. Die Menschen damals, als Jesus in seinem Volk auftrat, dachten genauso. Sie kannten doch den späteren Jesus dann, als er dann älter wurde. Er war für sie der Sohn eines Zimmermanns aus dem kleinen Flecken Nazareth, ein Kaff. 1000 Einwohner hat es vielleicht gehabt damals. Also wirklich nichts Besonderes. Unter den Juden herrschte ja seinerzeit tatsächlich die Vorstellung, dass sich der Messias an einem unbekannten Ort verbergen würde, bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich dann ganz plötzlich wie aus heiterem Himmel allen als der Messias offenbaren würde. Jeder würde ihn dann auch sogleich als solchen erkennen. Bei Daniel heißt es, er kommt aus den Wolken des Himmels. Das heißt, er wird dann für alle offenbar werden. Alle werden nach oben schauen und ihn sehen, wie er wirklich ist in seinem strahlenden Glanz. Niemand hat daran gezweifelt, dass der Messias von David abstammen und darum auch selbstverständlich aus der Davidstadt Bethlehem kommen musste und nicht aus Nazareth in Galiläa. Das Kommen des Messias wurde sozusagen als eine plötzliche überirdische Erscheinung erwartet, bei der ihn jedermann sofort als solchen erkennen müsste. Jesus trat einmal bei einem großen jüdischen Fest auf, nämlich beim Laubhüttenfest. Ein Fest, das gefeiert wurde zum Erinnern daran, dass dieses Volk einmal in Laubhütten auf der Wüstenwanderung durch die Sinai-Wüste in das verheißene Land leben musste. Das heißt, die Erinnerung an diese Wüstenwanderung soll dieses Fest ausdrücken. Und es war gleichzeitig ein Erntedankfest. Auf diesem Fest sagte Jesus die Worte, oder besser, er rief sie laut aus, die uns heute als Predigtext vorgelegt werden, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 7, die Verse 28 bis 29. Und ich will sie uns einmal vorlesen. Da rief Jesus, der im Tempel lehrte, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, denn ich bin von ihm und er hat mich gesandt. Die Juden verstanden es vorzüglich, Feste zu feiern. Das Fröhlichste dieser ganzen Feste im Festkalender, und es gibt viele Feste in den israelischen Festkalender, dieses fröhlichste Fest war das Laubhüttenfest. Ein geflügeltes Wort sagte, wer die Freude des Laubhüttenfestes nicht gesehen hat, der weiß überhaupt nicht, was Freude ist. Insofern war die damalige Situation mit unserem heutigen Heiligen Abend und mit unserem Weihnachtsfest, zumindest nach unseren Vorsätzen, vergleichbar. Es soll ein fröhliches, ein freudiges Fest sein. Aber haben Sie eigentlich schon einmal so Weihnachten gefeiert, dass Sie sagen können, das war wirklich eine Freude rundherum? Doch damals hat Jesus den Leuten die Festfreude gründlich verdorben. Und zwar natürlich zunächst, weil er sich im Tempel so laut bemerkbar machte, dass es im Text wörtlich heißt, er schrie. Er schrie, als er lehrte. Eigentlich war das ungehörig. Er hätte doch auch ruhig lehren können. Das hätte wohl niemanden gestört, denn lehren konnte ja jeder erwachsene jüdische Mann im Tempel, der älter als 12 Jahre alt war. Jesu Rufen war aber mehr als Lehre. Es war, würden wir heute sagen, eine Provokation, eine Proklamation, das Ausrufen einer ganz neuen, wichtigen Botschaft. Jesus machte sich den Juden als den von Gott Abgesandten bekannt. Seht her, was Gott heute für euch tut. Das brachte sie natürlich durcheinander. Denn der Messias kam ja aus den Wolken des Himmels. Und jetzt tritt dieser Jesus von Nazareth da auf. Wir Menschen haben es ja nicht gerne, wenn man uns aus dem Konzept bringt. Auch an Weihnachten haben wir unsere Traditionen, wie alles ablaufen soll, wie alles sein soll, wie alles geschmückt sein soll, wie wir uns alles vorstellen mit dem Essen und dann mit den Verwandten und ähnlichem mehr. Es ist ganz gefährlich, wenn man uns aus dem Konzept bringt an Weihnachten. Heiligabend hat ja für uns einen ganz festen Platz im Jahresablauf. Es kann sein, dass es auch heute manchen Menschen genauso geht. Sie wollen zwar das Fest feiern, aber sie wollen trotzdem nicht aus ihrem Konzept gebracht werden. Wenn Weihnachten fehlen würde, dann würde man ein Stück Stimmung, ein Stück Geborgenheit vermissen. Doch es wäre natürlich zu wenig, wenn es nur um Stimmung ginge. Dann hinterließe Weihnachten immer nur ein schales Gefühl, sodass man hinterher denken würde, und das soll alles gewesen sein, so ein paar Stunden zusammensitzen am Lichterbaum, so ein bisschen Christvesper und ein bisschen zusammensitzen mit den Verwandten, das war's dann. Bei all den Vorbereitungen, bei all den Bemühungen um ein wirklich fröhlich festliches Weihnachtsfest. Und bei dem es bisher tatsächlich nur so gewesen ist, den will Jesus heute, jetzt, in diesem Augenblick aus dem Konzept bringen. Heute, hier in unserer Christvespe. Er will sich uns bekannt machen als der, der von Gott gesandt ist. Schaut her, hier bin ich. Vielleicht haben wir das alle schon 1000 Mal gehört. Vielleicht kennen wir Jesus schon lange als einen, den Gott in die Welt gesandt hat. Zumindest wissen wir es theoretisch. Obwohl ich jetzt vor kurzem von einer Umfrage gelesen und gehört habe, wo also vor allen Dingen junge Menschen gefragt worden sind nach dem Sinn des Weihnachtsfestes und alles Mögliche geantwortet haben, nur nicht, dass Jesus, der Sohn Gottes, an Weihnachten geboren ist. Es ist ja eigenartig, wie viele von uns Mitteleuropäern etwas darüber wissen, aber von dieser Botschaft selbst völlig ungerührt zu bleiben scheinen. Ja, wie viele ein solches Wissen einfach kalt lässt, als wäre es das Unbekannteste und Unbedeutendste von der Welt. Da schickt Gott seinen Sohn, seinen einzigen Sohn auf diese Erde mitten hinein in die Armseligkeit, in die Sorgen und Nöte des menschlichen Lebensalltags. Da ist Gott mitten unter uns. Da lässt er uns alles sagen, was für uns wirklich lebensentscheidend ist, damit wir mit ihm in Verbindung sein können, damit wir in Gott in Beziehung treten können, damit wir bei ihm wirkliches Leben haben, das uns niemand und nichts auf der Welt mehr kaputt machen kann. Und nur wenige nehmen das tatsächlich für sich in Anspruch. Nur wenige sagen, das gilt für mich, ob heute Weihnachten ist, ob heute Heiliger Abend ist oder ob heute 17. Januar oder 17. August ist. Da wird uns etwas gesagt, was der Welt bei uns ein neues Gesicht geben kann, und wir wollen nur gerne zuschauen, wie sich irgendwo anders, weit weg, etwas ändert, aber nur nicht bei mir. Und gerade wir selbst haben es bitter nötig. Und deshalb will Jesus heute bei dir anfangen. Heute will er in dein Leben hineinkommen. Heute will er hineinkommen als der, den Gott zu dir gesandt hat. Nicht zu uns hier in Obertshausen, sondern zu dir, in dein Herz. Um dir zu helfen, um dich zu heilen, um dich herauszureißen aus deinen Sorgen, um dich herauszureißen aus deinem Elend, aus deinem Kummer, aus deiner Trauer über einen Menschen, der jetzt vor kurzem gestorben ist, oder aus deinem Kummer über deine Krankheit. Um dich zu heilen, um dir eine gewisse Hoffnung, ein Lebensziel zu geben, was größer ist als alle Ziele, die du dir gesteckt hast bisher. Ein Ziel, das nicht ständig gefährdet ist durch deine eigenen engen Grenzen, die du ziehst, durch dein Konzept. Die Frage an dich ist genauso wie an die Menschen damals, die auch ihr Fest gefeiert haben. Nämlich, ob du den Jesus von Nazareth wirklich kennenlernen willst. Gewiss, wir feiern ihn, der in armseligen Verhältnissen in einem Stall in Bethlehem geboren wurde. Wir stellen uns hübsche Holzkrippen in unsere Wohnzimmer. Die Geschichte vom Kind in der Krippe berührt uns gefühlsmäßig, aber sie ist auch nur die eine Seite von der ganzen Weihnachtsbotschaft. Die andere Hälfte muss auch einen festen Platz in deinem Herzen bekommen. Und Jesus will dich da heute durch sein Wort ganz neu öffnen. Er will dir beibringen, dass er zuerst und vor allem der Sohn Gottes ist. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, gehört zum Urbekenntnis der Christen von Anfang an. Er ist nicht nur irgendein besonders begabter Mensch, der gute Ideen gehabt hätte, ein besonders süßes Kind, sondern er war und ist Gott selbst. Er ist Gott in Person. Und wer auf Jesus hört, der bekommt es mit Gott selbst zu tun. Wer Jesus begegnet, begegnet Gott selbst. Viele Menschen haben sich darüber den Kopf zerbrochen, wie Gott Mensch werden konnte, wie das überhaupt möglich ist, dass Gott Mensch werden kann. Wie gesagt, für unsere muslimischen Mitmenschen völlig undenkbar. Aber dieses Geheimnis erschließt sich nicht im Kopfzerbrechen oder im Nachdenken. Es erschließt sich nicht den Hochintellektuellen. Jesus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir. Du gingst doch ewig verloren. So hat Gott an dem ersten Weihnachten sein Wunder getan, dass er Mensch geworden ist. Aber seitdem wartet er und ist gespannt auf das Wunder in dir, nämlich dass er in dir Raum findet und in dir leben kann. Er ist auf nichts schärfer als darauf, dass er in dir Raum findet. Die Engel im Himmel feiern nochmal ein gigantisches Weihnachtsfest, wenn du sagst, Herr Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Dieser Satz, aus deinem tiefsten Herzen gesprochen, bewirkt eine große Party im Himmel. Heute darf es in deinem Leben Weihnachten werden, wenn du das Wunder zulassen kannst, dass Jesus in deinem Leben groß wird, dass er bei dir einen festen Platz bekommt, dass du auch fröhlich weitersagen kannst. Fröhliche Weihnachten. Das ist eine Freude, dich zu haben. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.